Willkommen zu unserer neuen Folge.
Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Denken, mit dem Thema Intelligenz. Was ist das eigentlich? Und das vor allem auch im Zusammenhang mit neuen Technologien.
Ja, unser Gast ist Henning Beck. Ich habe mich total drauf gefreut. Er hat Biochemie studiert und ist ein bekannter Speaker auch in Sachen Neurologie und Denken, quasi all diese Themen, die Frauke gerade angesprochen hat. Also ich fand es total spannend. Mir brummt jetzt noch der Kopf.
Ja, wir haben das Gespräch mit ihm gerade beendet, mit dem Neurowissenschaftler. Mit einem Neurowissenschaftler kann man natürlich vor allem auch gut über künstliche Intelligenz und ihren Einfluss sprechen. Er bezeichnet sie als die letzte Kränkung für den Menschen. Wir haben aber auch über soziale Medien etc. gesprochen. Guckt, mit dem Denken ist bei mir auch schon jetzt langsam vorbei. Und auch darüber, welche Chancen die Technologie hat und warum Deutschland das auf keinen Fall verpassen darf.
Also unbedingt reinhören, spannendes Gespräch und bitte abonniert uns.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war dein erstes Handy?
Mein erstes Handy war ein Alcatel. Das war eine Aktion damals mit Sven Hannawald Werbung. Ich erinnere mich. Und das Handy hatte zwei Zeilen. Schön in der Dot-Matrix, war sehr schwer. Und dann hatte ich natürlich Nokia, bin ich lange bei Nokia geblieben. Mein erstes Smartphone hatte ich neulich mal überlegt, da war ich 29. Das war also recht spät.
Oh, ja. Welche App ist am häufigsten in Gebrauch bei dir?
Am meisten Outlook. Okay. Ja, ich bin ein Boomer im Geiste. Ich sende sehr viele E-Mails, tatsächlich sehr viel mehr E-Mails als andere Nachrichten, deswegen Outlook, ja.
Okay.
Welche technologische Superkraft hättest du gerne, wenn es das geben würde?
Ich bin natürlich Hirnforscher, deswegen fände ich es natürlich sehr spannend, die Gedanken von Menschen zu lesen. Das, denke ich, wäre die maximale, sehr spannend und den maximalen Zugriff, den man auf die Informationen der Welt haben kann.
Das wäre interessant, was mit den Menschen macht. Aber wer ist so der technologische Tech-Vordenker, Vordenkerin aktuell für dich?
Jan LeCun, das ist der KI-Chef von Meta.
Mhm. Ja. Und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Als erstes denke ich daran, dass ich eigentlich meine E-Mail-Adresse seit 1997 habe und ich mich immer wundere, wie beständig auch in der Digitalisierung manche Sachen sein können. Also meine Telefonnummer habe ich schon ewig, meine E-Mail-Adresse habe ich ewig, meine Website habe ich ewig, ich habe irgendwie alles ewig. Und manchmal ist Digitalisierung doch langsamer, als man denkt. Ja,
ist bei mir ähnlich, was Handynummer und E-Mail und so betrifft. Sehr schön, all das sagt Henning Beck. Schön, dass du bei uns bist, sogar zu uns ins Studio gekommen. Das freut uns sehr. Hi.
Ganz meinerseits. Hallo.
Hallo.
Ich stelle dich kurz vor, du bist ein Neurowissenschaftler, hast Biochemie studiert und das im schönen Tübingen, hast da Diplomarbeit zugemacht, aber später auch promoviert zu dem Thema, bist dann aber auch noch im Ausland gewesen, in Berkeley war es, glaube ich, da ging es dann um Projektmanagement, hast auch in San Francisco gearbeitet, da Startups geholfen, innovativer zu sein und dann das Ganze mit dem Gehirn, das ist immer nicht schlecht, das Gehirn anzuschalten. Und heute bist du auch Science Slammer und Buchautor und viel in Medien unterwegs, so auch bei uns.
Ja, die letzten Tage gab es so ein paar nette Nachrichten, die dazu passen sollen. Fast, da ging es um Freizeitverhalten der Deutschen, was die so gerne machen, und ein paar andere Nachrichten, die war schon ein bisschen bedrückend. Was so ganz vorne steht bei den Deutschen in der Freizeit, Tablets, Handy, also all diese Sachen, die immer kürzer in der Aufmerksamkeitsspanne sind. Also was passiert hier gerade mit uns?
Ich denke, wir erleben zum ersten Mal in der Geschichte, dass wir sehen, dass das Geschäftsmodell von Technologien darin besteht, dass man die Aufmerksamkeit und die Langeweile der Menschen systematisch ausnutzt. Ja, also bisher war es immer so, alle Dinge, die wir hatten, die hatten ein Ende. Also ich habe ein Buch gelesen, das war irgendwann zu Ende. Mhm. Ich habe einen Film geschaut, der war irgendwann zu Ende. Oder ein Musikalbum, das hatte einen letzten Song. So, und jetzt mit der neuen Technologie leben wir in einer Zeit ohne Ende, ohne Letztes. Und das fing eigentlich an 2006, als Elsa Raskin das Endlosscrollen erfunden hat. Inspiriert von Google Maps, der einzigen damaligen Seite, die niemals endete. Und jetzt sehen wir, was macht das mit Menschen in der Freizeit? Du bist an Geräten dran und du bist aber, kommst niemals irgendwo an. Und das führt dazu, dass Menschen gar nicht mehr aufhören damit. Du bist ja nie, du sagst ja nie, ich habe das letzte Video gesehen. Es gibt kein letztes Video.
Die Timeline geht endlich, unendlich
weiter. Genau, es geht immer weiter. Und das hat zwei Effekte. Das eine ist, man macht immer weiter. Und das andere ist, Menschen sind nie zufrieden. Niemand ist stolz darauf, viele Videos angeschaut zu haben. Das heißt, es gibt kein Gefühl von Befriedigung oder von, ich habe was geschafft. Ja, früher hast du dir Bücher in ein Regal gestellt oder CDs. Aber das machst du ja heute nicht mehr. Du gibst ja nicht an, damit ich 500 Videos jetzt auf Instagram geschaut habe. Und das sieht man, wie sich das in das Freizeitverhalten von den Menschen tatsächlich so reingefressen hat.
Und ist das jetzt gut, schlecht, gefährlich, nicht so wichtig, einfach okay, weil sich was verändert?
Naja, also ich bin jetzt kein Kulturpessimist, nicht wahr? Die Welt ändert sich und wahrscheinlich wird man in 80 Jahren über uns lachen, was die heutigen Probleme waren. Nichtsdestoweniger muss man sagen, es gibt ein paar Basics in unserem Denken, die wir berücksichtigen sollten. Also wir brauchen Phasen, in denen wir mit dem Blick schweifen können zum Beispiel. Man stellt fest, Menschen werden kreativ und können gedanklich gut verdauen, wenn sie nicht gezwungen sind, irgendwo hinzuschauen. Deswegen werden Menschen nachweislich in Videomeetings unkreativer, weil sie gezwungen sind, mit dem Blick in die Webcam zu schauen. Mhm. Und wenn du Menschen beobachtest, die angestrengt nachdenken, so wie ich gerade, ja, ich schaue mal hier durch die Gegend, dann merkt man, den Blick schweifen zu lassen, ist eigentlich eine wichtige Qualität in unserem Denken. Und solche Sachen kommen zu kurz. Wir haben zu viel Infos in zu kurzer Zeit, wir schalten zu wenig ab. Und wir sind eigentlich ein bisschen in dieser ewigen Unrast getrieben von den Medien. Und das hat nicht nur Vorteile für unser Denken.
Ja, stimmt. Das ist mir immer aufgefallen bei Kollegen. Manche gucken dann immer nach rechts raus, irgendwo da links. Denke ich, da, wo gucken sie denn hin? Aus dem Fenster oder so? Am Ende ist es natürlich Konzentration.
Das ist ein Kompliment.
Ja.
Das heißt, dass du da denen was zum Nachdenken gegeben hast und die maximal im Gespräch drin sind.
Ja, das sollte man ranschreiben. Ja, es wirkt eher unhöflich meistens, weil man ja nicht jemanden anguckt, sondern woanders hinguckt. Ne? Das ist schon, es war schon gut, einen Neurologen hier mal einzuladen, finde ich. Also. Aber trotz alledem, du hast ja auch ein neues Buch draußen jetzt oder kommt raus, ne? Besser denken. Da geht es um sowas. Wenn du mal ganz knapp und kurz ein Fazit deines Buches rausbringst, oder was sollten wir jetzt unbedingt als erstes ändern, um zu verhindern, dass wir dass das noch schlimmer wird?
Genau, in dem Buch geht es letztendlich darum, was sind so die wichtigsten Denkfähigkeiten, die wir jetzt brauchen, wenn alles immer digitaler wird, wenn alles immer schneller wird, wenn wir uns schlechter konzentrieren können beispielsweise. Und ein wichtigen Punkt, den man feststellt, gerade bei der Nutzung von solchen digitalen Medien ist, Menschen nutzen das selten anlassbezogen. Ganz häufig nutzt man das so nebenbei. Also wenn ich jetzt mein Smartphone benutze, um jetzt irgendwie für einen Flug oder eine Bahn einzuchecken, dann ist es anlassbezogen. Dann hat es aber auch ein Ende. Es macht nicht süchtig, in die Bahn einzuchecken. Ja, also,
so, aber es ist so, nicht süchtig, in Deutschland.
Ja, kommt drauf an. Ja. Der eine so, der andere an. Ja. Aber grundsätzlich zu lernen, dass ich diese Dinge benutze für einen konkreten Zweck. Und nicht einfach so parallel das so mitlaufen zu lassen. Das zweite ist, dass man darüber auch die Kontrolle wieder gewinnt. 9 von 10 Handynutzungen gehen vom Benutzer aus, nicht vom Telefon. Mhm. Es ist nicht das Telefon, was klingelt und wir greifen zu, sondern in 90% der Fälle greifen wir aktiv dazu, weil wir das Verlangen haben, das zu tun. Und wenn wir das nur dann machen, wenn wir ein konkretes Ziel haben, dann werden wir nicht so gedanklich immer an diesem Gerät dranhängen. Noch 2 kleine Tipps, was man noch verbessern kann. Das habe ich in Kalifornien kennengelernt. Also Leute, die Milliarden damit verdienen, dass wir diese Geräte benutzen, die wir alle kennen, nutzen sie selber am cleversten. Ja, Drogendealer sind ja auch nicht selber süchtig. Die wissen, wie man damit umgeht. Und die 2 Tipps, die ich dort kennengelernt habe, ist, Zeiten zu haben. Ain't no good after brushing your teeth. Wenn du dir abends die Zähne geputzt hast, morgen vor dem ersten Zähneputzen, keine Bildschirme. Und dass man zu Hause Räume hat, Orte hat, an denen man keine Bildschirme hat, ganz wichtig.
Oh,
also das kann eine Toilette sein oder das eine Küche, okay. Was auch immer. Aber zumindest 1-2 Orte, die bildschirmfrei sind, weil das ist so ein mentaler Rückzugsort für unser Gehirn dann.
Das geht dann ja schon aber in die Richtung, es hat eine gewisse Gefahr. Ist das nach Altersgruppen unterschiedlich? Also sind da Jugendliche noch anfälliger? Weil dann kommt ja Social Media dazu. Das meiste ist ja auch dann tatsächlich wahrscheinlich Social Media, was da der Suchtfaktor ist. Ist das dann für Jüngere noch gefährlicher oder gibt es da gar keinen Unterschied in den Altersgruppen?
Nun ja, also wir wissen, je jünger man ist, desto weniger gut kann ein Gehirn sich selber kontrollieren. Ja, also gerade jetzt in der Pubertät sind die Areale, die jetzt für die Kontrolle der eigenen Impulse wichtig sind, sagen wir mal, noch nicht so kräftig ausgebildet, wie es bei älteren Semestern ist. Das heißt, Jugendliche und Kinder sind nicht so gut in der Lage, sich selber dann zurückzunehmen bei solchen Sachen. Interessant, es gab gerade eine Umfrage in den USA, The Harris Poll, die haben gezeigt, junge Menschen, ich meine, es war unter 35 oder unter 30, von denen wünscht sich knapp die Hälfte, sie hätten TikTok niemals kennengelernt. 3 von 4 sagen, die Eltern sollten strenger sein in der Kontrolle mit dem Smartphone und mit Social Media. Die wissen das selber. Das ist für die nichts Ungewöhnliches zu sagen, okay, das ist gefährlich, weil man dadurch vielleicht auch die Kontrolle über seinen zeitlichen Tagesablauf ein bisschen verliert. Aber es fällt trotzdem schwer, davon wegzukommen. Ja, und das zeigt einfach, wie mächtig diese Technologie ist. Es ist zum einen die Software. Der Gamechanger war allerdings auch die Hardware. Denn ich habe auch Computerspiele gespielt in den 90ern. Ja? Stundenlang Civilization 2 und Age of Empires. So. Dann war aber das Spiel zu Ende und ich habe an einem PC gespielt. Dann habe ich den ausgemacht, bin aus dem Raum rausgegangen, habe die Tür zugemacht und dann konnte ich damit abschließen. Heute habe ich das Gerät immer dabei. Ich kann ihm nicht weglaufen.
Ja, vorher kam schon Snake auf deinem Nokia-Handy.
Ja, aber das war auch irgendwann zu Ende gespielt. Ja. Aber ich erinnere mich auch dran. Das war so das erste Mal, wo man besser auf einen Bus warten konnte, weil man immer ein Handyspiel dabei hatte. Ja.
Also plädierst du unter Umständen dafür, ähnlich wie gerade diskutiert wird, eine Altersgrenze? Oder, weil Selbstkontrolle geht ja offenbar noch nicht bei den jungen Menschen, oder mehr bessere Bildung, mehr das in die Bildung mit reinbringen, das Thema?
In der Bildung finde ich sehr naiv. Ich halte es für schlechterdings kaum möglich, dass man ohne klare Grenzen den Umgang damit wirklich Menschen beibringen kann. Ich bin zum Beispiel ein Gegner von privaten Smartphones an der Schule. Noch niemand hat mir einen Grund nennen können, wofür ich ein privates Smartphone an der Schule brauche. Ich kann ja auch ein Dumbphone nehmen, also ein ganz normales, altes hier Nokia-Handy von 2006. Da kann ich auch zu Hause anrufen, wenn was ist. Ja, also die wichtigsten Dinge in der Schule sollten sich auf die Schule konzentrieren. Und es gibt keinen Vorteil von Smartphones, privaten Smartphones in der Schule. Ob ich jetzt zu einer Altersgrenze bin bei der Nutzung von Social Media, ich denke, ich bin etwas kulturoptimistisch, dass sich das auch auswachsen wird. Wenn man nämlich jetzt junge Menschen fragt, wie die ihre Kinder erziehen, also Leute, die jetzt Mitte 20, Ende 20 zum Teil Eltern werden, die sind da sehr viel kritischer im Umgang damit. Die Generation, die damit aufgewachsen ist, ist sehr viel kritischer im Umgang damit, die eigenen Kinder mit diesen Geräten aufwachsen zu sehen. Und es könnte durchaus sein, dass sich das in einigen Jahren auswächst. Ich denke, der eigentliche Hebel, der liegt bei uns Erwachsenen. Wir leben Kindern vor, dass man permanent diese Geräte benutzt. Ja? Und wir geben sie ihnen in die Hand, wenn man im Restaurant die Kinder ruhig stellen will. Und ich meine, 9 von den 10 meistgeschauten YouTube-Videos sind Kindervideos, wo einfach in greller, schneller Optik einfach Kinderlieder gezeigt werden, die man jetzt nicht schaut, um ruhig, kontemplativ sich einer Sache zu widmen. Ja? Und da sieht man schon, das Problem sind eigentlich die Erwachsenen, nicht die Kinder.
Jetzt sprechen wir im Podcast gerne über Digitalisierung, über Technologie. Es gibt immer mehr Techniken, Technologie, künstliche Intelligenz ist da natürlich nur ein Stichwort. Wie verändert der Einsatz dieser Technologien unser Denken? Also werden wir dümmer, weil wir weniger selbst denken müssen?
Noch nie hat in der Geschichte der Menschheit neue Technologie dazu geführt, dass Menschen weniger denken. Auch wenn sie Dinge leichter erledigen können. Also bei mir haben die Lehrer immer gesagt, ja Henning, du musst mit dem Kopf rechnen, du hast später auch nicht immer einen Taschenrechner dabei. Ich habe jetzt einen leistungsfähigen Großrechner in meiner Hosentasche. Leistungsfähiger als der NASA-Rechner zur Apollo-Mond-Mission. Nur, dass ich jetzt Katzenvideos damit anschaue und nicht zum Mond fliege. Das ist aber mein Problem. Der Punkt ist, es geht nicht so sehr um die Technologie, sondern um den Einsatz dieser Technologie. Wenn ich mir meine Hausaufgaben mit ChatGPT schreiben lasse, dann komme ich dumm aus der Schule raus. Da muss ich nicht studiert haben, um das zu erkennen. Das ist logisch. Ich kann diese Technik allerdings auch einsetzen, um mir beispielsweise Prüfungsfragen zu erstellen, um mich daraufhin besser für Sachen zu trainieren. Ja, ich kann es einsetzen, um meine Recherche zu beschleunigen. Was werden da Menschen machen? Sie werden besser und mehr recherchieren als vorher. Also das war auch ein großer Effekt des Internets war gewesen. Übrigens nebenbei, was uns schon alles verdummen sollte. Ja, in meiner Zeit, das Fernsehen sollte uns verdummen, dann Computerspiele, Ballerspiele sollten uns verdummen, dann das Handy sollte uns verdummen, alles sollte uns verdummen. Und die Leute, die jetzt verdummt worden sein sollten durch diese Technik, das sind die, die jetzt diese Transformer-Modelle gebaut haben. Die Google-Jungs, die da dieses Paper gemacht haben, Attention is all you need, dieses Transformer-Urknall-Paper, die haben das Transformer genannt, weil Jakob Uskoreit, einer der Mitautoren, hat immer mit Transformern gespielt, fand er cool. Also all das, was uns eigentlich verdummen sollte damals, hat jetzt dazu geführt, dass wir nicht dümmer geworden sind. Also es liegt am Menschen, nicht an der Technik. Ob schon, es natürlich sehr verführerisch ist, jetzt sehr viele Sachen auszulagern und dann eben nicht mehr über die Sachen nachzudenken. Das ist natürlich nicht ungefährlich.
Ich vermute mal, du hast diese Studie mitbekommen vom MIT in Sachen, da kommt die Überschrift auch her, verdummt uns die KI. Also ich fand das etwas schräg, dass man, wie du jetzt als Beispiel auch nanntest, ich von der KI die Hausaufgaben, in dem Fall sollten die einen Aufsatz schreiben und die durften den Prompt nicht optimieren. Die einmal Fragen ChatGPT Aufsatz nehmen und abschicken. Das war so an der Wirklichkeit vorbei für mich, diesen Test so zu machen.
Ja, dass da das Gehirn weniger aktiv ist, ja, das ist jetzt no shit, Sherlock. Genau. Das ist jetzt nicht überraschend.
Ich hätte gerne gewusst, was rausgekommen wäre, wenn ich wirklich jemanden reinsetze, der das wirklich gut nutzt. Also Nachfragen stellen, nochmal optimieren, gucken, was kommt dann raus. Um damit zu arbeiten, dann komme ich da auch, glaube ich, klüger, ist meine Ansicht. Also ich empfand diese Studie ein bisschen so als, ja, ich wollte diese Überschrift haben, KI macht dumm.
Ja, in der Studie wurde auch genau darauf hingewiesen, dass das nicht der Fall ist. Die Autorin hat ja auch klar in den Pressemitteilungen gesagt, ich habe nicht gezeigt, dass KI die Menschen dumm macht, sondern was man gezeigt hat, dass wenn man diese Technik nutzt, dass man dann eben konkret für diese eine Aufgabe weniger nachdenkt. Ich meine, das sehen wir bei Navigationsgeräten schon lange. Ja. Wer kann heute eine Karte lesen? Ja. Niemand kann eine Karte lesen, aber ich muss auch keine Karte lesen. Ja. Und das ist das Wesen von Technologie. Ich kann heute kein Pferd mehr aufzäumen, ich kann auch kein Hufeisen mehr draufschlagen, ich kann auch keine Rechenschieber bedienen, ich kann nicht mit Logarithmentafeln rechnen, ich kann das alles nicht. Ich habe neulich ein Foto von meinem Urgroßvater gesehen in irgendeinem Pferdebetrieb 1902. Der wird zu mir sagen, was bist denn du für ein Opfer? Du kannst ja nichts, du bist ja völlig unnütz. So genauso würde ich zu ihm sagen, all das, was er damals konnte, ist heute nicht mehr wichtig. Man braucht ganz andere Dinge. Ja. Und hier sieht man schon, und das ist eigentlich die große Frage, die man in Zukunft stellt, Dinge ändern sich und was wird das sein, was sich in Zukunft geändert haben wird? Welche Sachen werden wir in Zukunft weniger brauchen? Was wird verschwinden? Das ist so alt wie die Menschheit. Und welche neuen Fähigkeiten werden durch diese Technik entstehen? Und das möchte ich, dass das in der Schule gelehrt wird. Ich habe in der Schule noch Gedichte auswendig gelernt, weil das große Problem meiner Zeit war, wie kommst du an Informationen, wie behältst du die? Das ist heute nicht unser Problem. Heute musst du Leute ausbilden in, wie priorisiere ich Informationen, wie wähle ich die richtigen aus, wie schmeiße ich den unnützen Kram weg, wie vergesse ich klug? Anstatt sich alles zu merken, ist es viel wichtiger, auch den ganzen Quatsch rauszuschmeißen, den ich nicht brauche. Das sind viel wichtigere Kompetenzen, als man das jetzt vor 20, 30 Jahren vielleicht gedacht hätte.
Du hast, glaube ich, mal gesagt, KI ist die letzte Kränkung für den Menschen.
Ja.
Heißt?
Es gab zwei große Kränkungen in der Menschheit. Die erste war die kopernikanische Wende. Wir sind nicht im Mittelpunkt des Universums. Die zweite ist die darwinsche Wende. Wir sind nicht die Krone der Schöpfung. Die Freudsche Wende nehme ich mal so ein bisschen weg, das Unterbewusste, weil Sigmund Freud, naja, sagen wir mal so, ein bisschen, also ist jetzt nicht so die klarste, sauberste Wissenschaft. Aber die letzte große Kränkung wäre es doch, wenn wir feststellen, wir sind nicht nur im Mittelpunkt des Universums, wir sind nicht die Krone der Schöpfung, wir sind auch nicht mal die Schlauesten auf diesem Planeten. Es gibt intelligentere Systeme auf diesem Planeten, weil letztendlich ist intelligent zu denken unser USP. Das ist das, weshalb wir diesen Planeten de facto dominieren.
Aber was ist denn dann Intelligenz? Hat das dann immer auch mit Bewusstsein zu tun oder nicht?
Nö. Du musst nicht Bewusstsein haben, um intelligent zu sein. Intelligenz ist das best erforschte und best definierte Persönlichkeitsmerkmal, was es in den Kognitionswissenschaften gibt. Intelligenz ist die Fähigkeit, Probleme effizient zu lösen. Punkt. Und das ist das, was du in dem IQ-Test abfragst. Du gibst eine Aufgabe, die hat eine Lösung. Und wer diese Lösung am effizientesten, sprich am schnellsten, mit am wenigsten Aufwand findet, kriegt die meisten Punkte, ist am intelligentesten im Vergleich zu seiner Kontrollgruppe. Intelligenz bedeutet nicht Kreativität. Es bedeutet nicht, Regeln zu brechen, Sachen zu hinterfragen, zu kooperieren, empathisch zu sein. Das ist alles nicht Intelligenz. Sprich, ein großes Missverständnis in unserer Diskussion ist, dass wir Intelligenz häufig mit Denkfähigkeit gleichsetzen. Intelligenz ist ein Teil des Denkens. Menschliches Denken ist noch viel mehr als nur intelligent. Intelligente Menschen verschieben zum Beispiel die Grenzen der Menschheit gerade nicht. Denn Intelligenz bedeutet, dass ich Regeln akzeptiere und sie perfekt anwende. Regeln zu brechen, zu hinterfragen, zu improvisieren, Ideen zu haben, das ist was völlig anderes als intelligentes Denken.
Bei dem Thema, da kann man sich tot diskutieren am Ende, weil du sagst, Intelligenz ist hervorragend erforscht in dem Sinne, aber das Denken eben noch nicht, finde ich. Also man hört immer wieder aus der Neurowissenschaft, wir wissen schon einiges, aber wie das da oben wirklich funktioniert, wie die Synapsen und Neuronen alle miteinander und so weiter. Und deswegen finde ich das immer so, ja, so komisch, wie manche Leute denken, ach, die KI macht ja nur Wahrscheinlichkeiten. Das ist das, was eine Computertechnologie kann. Das Einzige, während wir chemisch basiert sind, Biochemie und so da agiert, was ist denn der Unterschied zwischen zwei Synapsen oder die sich finden und treffen und näher zusammenrücken? Was anderes als eine Wahrscheinlichkeit, die irgendwo entsteht oder mathematisch und daraus erfolgt dann was Neues oder so. Das für mich fand ich jetzt in meinem laienhaften Darstellen schon eine Ähnlichkeit, wenn hier oben was Biochemisches passiert und im Computer was Wahrscheinliches.
Ich geb dir die Antwort mit einem Bild. Stell dir vor, du stehst vor einem Orchester. Dann hast du keine Ahnung, welche Lieder dieses Orchester gerade gespielt hat oder spielen könnte. So genau, wenn du vor einem Gehirn stehst, weißt du auch nicht, welche Gedanken daraus kommen können. So in einem Orchester entsteht die Musik, die Melodie, wenn die einzelnen Leute anfangen, miteinander zu spielen. Die Musik ist nicht irgendwo in diesem Orchester drin. Es gibt auch keine Output-Schicht, keinen Output-Musikanten, der irgendwann das Ergebnis dieser ganzen Berechnungen präsentiert und sagt, das ist unsere Musik. Sondern der Zustand des Orchesters, die Dynamik, das ist das Lied. Und so ist es auch im Gehirn. Es gibt nicht irgendwo den Gedanken. Es gibt auch nicht wie in der KI einen Output-Layer, eine Output-Schicht, die dann das Ergebnis ausspuckt. Sondern der Zustand, wie Nervenzellen in diesem Moment sind, das ist der Gedanke. Das heißt, du kannst eine Information kodieren mit dem Zustand, wie Nervenzellen gerade sind. Du kannst sie aber auch als Zustandänderung, kannst du sie auch kodieren. Also genauso wie du das gleiche Lied plötzlich lauter spielen kannst oder ein bisschen zurückgenommener, mezzo forte oder pianissimo. Das heißt, die Art und Weise, wie sich Dinge ändern, kann auch eine Information sein. Und all das bildest du bei KI nicht ab. Bei KI nimmst du, und die Technologie so ausgefeilt sie ist, basiert eigentlich darauf, dass du einen Input, eine Verarbeitung, einen Output hast. Und diesen Unterschied hast du im Gehirn in dieser Form nicht. Das heißt, wir wissen, ich gebe dir völlig recht, wir wissen nicht, wie das Orchester im Gehirn im Detail spielt.
Aber wir wissen es ja bei der KI auch nicht unbedingt.
Und das ist ein Problem, weil zum ersten Mal haben die Menschen ein Produkt hergestellt, was nicht verlässlich ist. Alle Produkte, die jemals in der Geschichte der Menschheit hergestellt wurden, alle Technologien, funktionieren, weil sie verlässlich sind. Du vertraust den Dingen, du gibst Geld dafür aus, weil sie verlässlich sind. Hier, dieser Kugelschreiber hier, so, der ist verlässlich. Wenn ich da drauf drücke, macht er immer das, was er vorher gemacht hat. Ich vertraue ihm, weil wenn ich über den Tisch hier drüber fahre, zieht er eine Linie. Wenn ich beim Auto nach links lenke, fährt das Ding nach links. Deswegen gebe ich Geld dafür aus. KI nicht. KI, generative KI. Generative KI ist die erste Technologie, die Menschen hergestellt haben, die sich qua Architektur nicht verlässlich verhalten soll. Das ist ja gerade der Zauber dieser Technik. Sie kann mal so antworten und mal so. Und die 1-Billion-Dollar-Frage ist jetzt, how can you trust it? Wie kannst du einem Ding vertrauen, was sich nicht immer verlässlich verhält? Bei Menschen ist es ja schon schwierig. Also bei Menschen, da vertraust du denen, weil du irgendwie, ja, das sieht nett aus oder die Stimme klingt gut. Du hast so komplett seltsame Gründe, weshalb du Menschen vertraust. Und bei einer KI wissen wir nicht, wie sich Menschen dazu verhalten und ob das auch immer sinnvoll ist, einem nicht verlässlichen System zu vertrauen.
Du hast ja Google, den Google-KI-Chef vorhin angesprochen.
Meta.
Und so besser.
Janne,
ja, genau. Ja. Wir haben ja gerade vorhin drüber gesprochen, über was Meta gerade da in dem Bereich macht. Eine ganz andere KI, die beobachtend sich trainiert, nicht lernt. Ich sage noch, nicht lernen. Also sie soll ja nur die physikalische Welt
inhalieren. Genau, also per Video.
Es lernt
kein
Wissen.
In dem Sinne. Also nicht mehr dieses nach Text und Wahrscheinlichkeiten, das nächste Wort könnte kommen, sondern eine KI, die sieht oder wahrnimmt mehr oder weniger wie ein Mensch. Jetzt ganz, 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 ganz laienhaft gesagt, das kannst du vielleicht besser sagen. Zumindest hat Jan LeCun, einer der großen Schöpfer der generativen KI, der großen Sprachmodelle, die wir ja alle jetzt seit ein paar Jahren so beobachten, gesagt, tschüss, Sprachmodell, das ist das neue Ding.
Also es ist in der Community, also so, auch wenn man Jan LeCun da verfolgt, und er ist ja nicht der Einzige, der davon ausgeht, ist es in der Szene jetzt schon immer deutlicher, dass Sprachmodelle prinzipielle Grenzen haben. Eine Grenze ist zum Beispiel, du kannst nur durch Beobachtung, nur durch statistische Analyse, kannst du nicht Ursache-Wirkung auseinanderhalten. Das ist ein altes philosophisches Problem. Wenn du nur zuschaust und kein Experiment machst, nicht selber manipulierst, kannst du Ursache-Wirkung nicht auseinanderhalten. Ja, es wird ja nicht jedes Jahr Winter, weil die Zugvögel in den Süden fliegen. Ja, es wird ja auch nicht jeden Abend dunkel, weil die Nachrichten im Fernsehen kommen. Ja. So, also du kannst Ursache-Wirkung nur auseinanderhalten, wenn du aktiv mit der Welt interagierst. Die Idee ist jetzt, die auch Yann LeCun hatte, ich meine, es waren die JEPA-Modelle vor ein paar Jahren, dass man sagt, okay, wie gehen Menschen vor, wenn sie jetzt ein Problem lösen wollen? Also du willst Kaffee kochen in einem Raum. Was bedeutet Kaffee kochen? Kaffee kochen heißt, ich muss die Tür aufmachen und ich muss Kaffee haben und ich muss Wasser haben. So, diese einzelnen Bestandteile muss ich wieder unterteilen in einzelne Sachen. Wasser zu haben heißt, ich muss irgendwo einen Wasserhahn aufdrehen oder so. Tür öffnen heißt, ich muss runterdrücken. Das heißt, ich zerlege mir mein Ziel in kleine Unterziele, denke vom Ende her und versuche dann wieder, wenn ich diese einzelnen kleinen Zwischenschritte alle kenne, dann wieder zu meinem eigentlichen Ziel zu kommen. Und tatsächlich ist das näher an der Art, wie Menschen denken, weil Menschen denken immer von einem Ziel. Es ist ja nicht so, dass ich wie ein Sprachmodell mir einen Satz erzeuge. Ich sage ja nicht, ich habe ein Wort, welches Wort könnte danach kommen? Und dann statistisch baue ich mir dann irgendwie einen Satz zusammen. Im Gehirn ist es andersrum. Also bevor du anfängst zu sprechen, musst du wissen, was du sagen willst. Der eine mehr, der andere weniger. Ich denke, wir alle kennen Beispiele.
Da passiert ja aber auch viel intuitiv. Denn wir wissen doch, dass der Mensch nicht immer nur am wenigsten wirklich bewusst den nächsten Schritt vollzieht, weil er ihn gerade erstmal vorher durchdacht hat und sagt, das ist mein Ziel, jetzt mal setze ich den Fuß dahin und.
Doch, das ist die These, das ist die These, Predictive Coding nennt sich diese These. Das ist die Art, wie ein Gehirn funktioniert. Die Alternative wäre nämlich, dass ein Gehirn nur Spielball von Naturgesetzen wäre.
Das Gehirn, aber das Bewusstsein noch nicht. Also ja. Viele meinen ja, der Mensch ist als dermaßen. Und bewusst macht er nur das und bewusst macht er nur jenes.
Nö. Also viele Sachen, ein Großteil unserer Tätigkeiten ist nicht bewusst. Ja. Aber trotzdem verfolgen sie Ziele. Mhm. Ja, also ich sitze hier gerade auf diesem Stuhl. Das heißt, die Zielfunktion ist nicht runterzufallen. Das heißt, ausgehend von diesem Ziel wird das Gehirn jetzt dafür sorgen, dass mein Kleinhirn die entsprechenden Muskeln entsprechend ansteuert. Mhm. Es ist in diesem Sinne nicht so, dass wir ziellos durch die Welt gehen, wie so ein willenloser Zombie. Sondern wir haben erst die Absicht, und daraufhin wählen wir die Mittel aus. Bei aktueller KI ist es andersrum. KI hat keine Absicht oder kein Ziel. Ja, wenn eine KI ein Gedicht erzeugt, dann will mir diese KI ja nichts damit sagen. So, sondern sie wird das, was sie hat aus der Vergangenheit, entsprechend meinem Prompt zusammenstellen. Die Frage ist auch, will eine KI-Firma das überhaupt? Will eine KI-Firma ein selbstständig, absichtsvoll denkendes Wesen? Das würde nämlich bedeuten, dass es dir widerspricht. Das große Geschäftsmodell von KI-Firmen ist ja eigentlich, dass ich willfährige Sklaven habe, KI-Sklaven, wenn man so will, die all das tun, was ich von denen verlange, die nicht widersprechen.
Nee, das glaube ich nicht. Nicht umsonst würden nicht Gemini oder Google und auch andere sogenannte KI-Labs entwickeln, wo noch, ich kenne noch keinen, der damit arbeiten, weil sie viel zu teuer sind, aber und ich habe häufiger das Problem, dass ich sage mal, Datenprojekte hätte ich am liebsten hier. Und denke, fang selbst an, kreativ damit zu spielen mit den Daten. Ja, häufig macht die KI nur noch Standardprogramme und dann sage ich, da ist doch aber, du hättest doch gucken müssen, da sind viel zu viele Nullstellen oder viel zu viele Werte, die fehlerhaft sind. Darauf hättest du selber kommen können. Ah, da sind die noch nicht so weit. Aber das wünschte ich mir schon, dass die mehr kreativ, in Anführungsstrichen, damit umgehen können, lernen. Also als Assistent oder als, ja.
Ja, was du beschreibst, ist das leichte Problem der Kreativität. Wie bin ich innerhalb eines Regelrahmens, sagen wir mal, so kreativ, dass ich die Regeln irgendwie clever zusammenführe? Das ist das, was Steve Jobs gesagt hat. Creativity is just connecting the dots. Das ist das leichte Problem von Kreativität. Das schwere Problem ist, widerspricht der Anforderung von dir.
Das verstehe ich.
So, und also nicht zu sagen, wie bin ich kreativ in einem Schachspiel, wie finde ich den besten Zug, sondern wie erfinde ich das Schachspiel neu? Oder wenn ich den Prompt an die KI gebe und dann sagt die KI, ich habe aber keinen Bock auf das, was du da sagst, Henning, finde ich jetzt voll doof, ich mache was anderes. Weißt du, sobald du Kreativität in ein System reingibst, kriegt es Freiheit. Und du weißt, wie schwierig es ist, schon mit Menschen umzugehen, die machen ja auch allen möglichen Kram und widersprechen dir. Jeder, der pubertierende Kinder hat, weiß, schlechtes Produkt, schwierig, kaum zu kontrollieren, nervt. Aber es treibt die Menschheit voran, sonst würden wir immer noch in irgendeiner Steinzeithöhle sitzen. Und deswegen denke ich, das ist im ein bisschen dieses Alignment-Problem, was man in der KI-Diskussion hat. Wie schaffe ich es, KI in der Spur zu halten, dass sie frei genug ist, das zu tun, was du ja sagst? Mhm. Also ich will ja auch, dass eine KI clever für mich eine Recherche beispielsweise macht. Und auf der anderen Seite aber so kontrolliert genug, dass sie mir immer gehorcht und dass sie eben nicht die Freiheit hat, mir dann aktiv, absichtsvoll zu widersprechen. Weil ganz ehrlich, das wäre kein gutes Produkt. Also ich würde nicht Geld dafür ausgeben, dass ich eine KI habe, die mir aktiv widerspricht und sagt, es ist doof, was du machst, ich mache jetzt mein eigenes Ding.
Glaubst du denn an AGI, also an die allwissende, umfassende künstliche Intelligenz? Das ist ja auch umstritten, dass man die erreicht.
Ganz ehrlich, selbst wenn, auch hier dieser Intelligenzbegriff, finde ich schwierig. Selbst wenn einer unfassbar intelligent wäre, heißt es nicht, dass er clever ist. Ich kann ja auch ein autistischer Nerd sein mit einem IQ von 190 und trotzdem lebensunfähig. Also Intelligenz heißt nicht, dass ich klug bin im Leben. Intelligenz heißt nur, dass ich Rechenaufgaben schnell lösen kann. Wenn wir davon sprechen, gibt es ein allgemein denkendes Wesen, ein System, was den Menschen in allen kognitiven Eigenschaften überflügelt. Wie gesagt, erste Frage, will ich das überhaupt haben? Weil schwer zu kontrollieren.
Ja, gut, das ist aber
Gewerkschaften
eine Frage,
gründen,
die wir nicht beantworten. Das beantworten die Googles, Metas.
Ja, aber wenn die KIs auf einmal anfangen, alle selber einen Betriebsrat zu gründen und sich dagegen wehren, was die Manager alle von denen wollen, dann hab ich ein Problem. Dann gebe ich ja nicht Geld dafür aus. So. Mhm. Also, so wichtig Betriebsräte sind. So war es nicht gemeint. Aber ich könnte ja auch hier rebellieren in dieser Form. Die Freiheit hätten diese Systeme dann. Technisch sage ich ganz ehrlich, mit dem, was wir jetzt haben, nein. Auch nicht mit einem Sprachmodell. Und wenn ich noch so viel Daten da reinpumpe, wird es nicht gelingen, menschliches Denken in Gänze zu übertreffen oder abzubilden. Ob es irgendwann so eine Technik geben kann, bin ich sehr zuversichtlich. Da spricht jetzt nichts dagegen, ja, dass man ein System bauen kann, was jetzt dem Menschen kognitiv überlegen ist. Absolut. Aber nicht, indem man das skaliert, was man jetzt hat.
Ja, ich glaube, das haben wir ja hoffentlich hier auch jetzt rausgestellt, dass alles eine Definitionsfrage ist. Über was reden wir hier eigentlich? Das müssen wir, glaube ich, vorher festlegen. Der Begriff Intelligenz ist ja schon mal ein Problem und Denken noch dazu und dann noch Bewusstsein und dann kommen wir in so viele Sphären. Dann reden wir nicht über dasselbe meistens, finde ich, in was manchen Vorträgen. Und dann denke ich mal, jetzt definier doch erstmal, was du damit meinst, mit der Superintelligenz oder mit der.
Ganz richtig. Es fängt auch schon so bei einfachen Begriffen an. Die KI lernt, sie sieht, sie entscheidet, sie erkennt, sie denkt, sie überlegt. Wenn ich bei irgendeinem Chatbot was eingebe und dann steht dann, ich denke kurz nach. Nein, dann denke ich mir, du denkst nicht nach. Du tust so, als wärst du ein Mensch, der nachdenkt. Und was machen Menschen? Die denken, oh, wenn das System nachdenkt und jetzt in einer halben Stunde hier alle Daten zusammenführt und mir dann so einen kleinen Bericht schreibt.
Muss es richtig sein.
Ja, genau. Und dann passiert etwas Erstaunliches. In der Psychologie nennt man das Overconfidence, Übervertrauen. Menschen übervertrauen technischen Systemen mehr als Menschen. Menschen fahren zum Beispiel ihrem Navi völlig kritiklos hinterher.
Ins Wasser, genau.
So, und wenn du da jetzt das richtige Ziel angegeben hast, gut. Aber KI ist das ultimative Navigationsgerät. Und wenn du nicht ab und zu das Ziel hinterfragst oder selber anpasst, dann landest du halt irgendwo im Wald oder im Wasser. Und dieses Übervertrauen, das ist ein häufiges Problem bei solchen technischen Systemen. Dessen muss man sich bewusst sein.
Deswegen muss man dann besser denken.
Das hoffe ich. Ja, das ist mein Appell.
Du hast ja vorhin auch davon gesprochen, beim Thema, bei der ersten Frage, Digitalisierung, wie lange du schon das und das machst, ne? Wie lange das gedauert hat. Da gab es ja auch eine Studie von einigen, die gesagt haben, KI wird so ähnlich enden wie alle Technologien. Das war jetzt ein Riesenran. Und jetzt wird das so Stück für Stück. Die Menschen werden sich dagegen wehren. Sie wollen es nicht. Das ist Veränderung, die ich nicht haben will. Der nimmt mir meinen Job weg, lass mich in Ruhe damit. Wird es nicht denselben Weg gehen wie bei allen Technologien erstmal?
Also beim Internet ist es nicht passiert, ne?
Ja, doch.
Beim Internet ist jetzt.
Wir reden jetzt erst über Digitalisierung. Wie lange sind wir jetzt?
Wir sind in Deutschland.
Ja. Aber also, 30 Jahre oder wie lange? Ja, wenn man ehrlich ist, 95, 96, 97, wo das langsam Fahrt aufnahm.
Ja, aber überleg mal, wie schnell das ist. Also, es ist die mit Abstand schnellste technologische Umwälzung, die wir in der Geschichte der Menschheit je hatten. Und dass das Internet jetzt quasi das maßgebliche Medium ist, über das nicht nur der Finanzmarkt läuft oder Nachrichten laufen, sondern auch die Partnervermittlung oder meine Freizeit. Du hast ja die Studie erwähnt, wie viele Leute im Internet jetzt in ihrer Freizeit sind. Es ist das Häufigste, was Menschen in ihrer Freizeit tun, ist online zu sein. Mhm. Und das ging jetzt innerhalb von 20 Jahren. Das ist noch nicht mal eine Generation. Also Smartphone gibt es seit Ende der Nullerjahre. Jetzt sagen wir mal grob 15, 18 Jahre. Das ist ja eigentlich nichts. Und ich denke, bei KI wird es, ich bin da sehr viel optimistischer, was diese Technik angeht, weil das ist eine grundlegende Technologie zur Verarbeitung von Informationen. Und vielleicht das schärfste Schwert, was wir schwingen können in einer Welt, in der wir erschlagen werden von zu vielen Informationen. Wir können uns als Deutschland nicht leisten, diese Technik nicht zu nutzen. Wir fragen hierzulande immer, was ist die Gefahr, wenn wir KI einsetzen? Wir sollten uns mal fragen, was ist die Gefahr, wenn wir die KI nicht einsetzen? Wie viele Menschenleben werden wir nicht retten? Welche Ideen werden wir alle nicht haben? Weil wir alle denken, oh, in der Vergangenheit war es so schön. Das Osmanische Reich, jahrhundertelang technologisch führend, verlor im Spätmittelalter auch deswegen die Führungsrolle, weil die Koranschreiber den Buchdruck haben verbieten lassen. Die hatten Angst um ihre Jobs. So kein Buchdruck, keine freie Verbreitung von Wissen. Keine freie Verbreitung von Wissen, fällst du dann technologisch zurück. Und mit KI, dem ultimativen Katalysator, wenn du schlau bist und weißt, wofür du das Ding einsetzt, nicht dir deine Hausaufgaben schreiben lässt, ja, sondern wenn du weißt, wofür setze ich das Ding clever ein, das lernen wir ja jetzt gerade, ja, dann werde ich damit sehr viel produktiver sein können als früher. Das wird nicht vorbeigehen, weil es einfach, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird an einiger Stelle. Manche Sachen werden wir enttäuscht werden, von anderen Sachen werden wir überrascht werden. Aber das wird nicht einfach so verschwinden und wir sagen, ach ja, was war denn das? So wie Segway-Scooter, die man da irgendwie in den Nullerjahren hatte und alle dachten, wir fahren jetzt nur mit Segway-Scootern rum und ist auch nicht gekommen. Also.
Manchmal gibt es hier noch rund um RTL so als
ja, zwei, drei Touristen sehe ich
Touri-Tour.
Auch manchmal.
Vielleicht zum Schluss, was macht dich optimistisch, dass Deutschland diese von dir genannten Chancen auch nutzen wird?
Zwei Sachen. Das eine ist, der größte Datenschatz, den es überhaupt gibt, der ist noch gar nicht ausgewertet. Das sind nämlich nicht Katzenvideos oder menschliche Gesichter, sondern das sind industrielle Daten. Mess- und Regeltechnik. Und jetzt finde mal irgendwo eine Anlage auf der Welt, wo nicht deutsche Mess- und Regeltechnik oder Maschinen drin stehen. Also ein Großteil der Datenmenge, die anfällt, sind deutsche Daten. Das ist jetzt nicht unbedingt generative KI, aber das ist Business Intelligence und damit kann man sehr viel Geld verdienen. Und da kann Deutschland tatsächlich, weil sie auch die Daten haben, mit einer guten Technologie da auch echt Geschäft mitmachen. Und das Zweite ist, dass Deutschland ist häufig, sagen wir häufig, aber ab und zu hinten dran. Aber man stelle ich auch fest, wenn ich jetzt viel unterwegs bin, mich mit Unternehmen unterhalte, alle sind neugierig, alle scharen auch mit den Hufen, keiner weiß so richtig, wohin die Reise geht. Aber ganz ehrlich, das weiß auch niemand im Moment so wirklich auf der Welt. Aber alles in den Startlöchern. Und ich bin sehr sicher, sobald sich rauskristallisiert, wohin die Reise geht im Einsatz dieser Technologie, sei es jetzt, dass sich jeder, keine Ahnung, seine eigenen Webseiten erstellt oder seine eigene Musikplayliste oder sei es jetzt die Verbesserung von, was weiß ich, irgendeiner industriellen Anlage, dann bin ich sehr sicher, dass gerade deutsche Unternehmen sehr schnell und sehr proaktiv dabei sind. Ich stelle eine große Diskrepanz zwischen den Diskussionen fest, die man jetzt im Wirtschaftsraum führt und in öffentlichen Debatten, Talkshows oder auf politischer Ebene. Dort wird KI sehr häufig abstrahiert. Es wird sehr häufig mit so Ängsten gearbeitet. Die KI, die kommt, ja. Und es ist auch sehr viel Skepsis da. In jeder zweiten Talkshow wird beschrieben, was die Risiken von KI sind, warum das so gefährlich werden könnte. Ja, jede Technik ist gefährlich. Ja, wenn ich eine Technik ohne Risiko will, dann muss ich das Messer verbieten. Also kann ich mir kein Brot mehr schneiden. Und wenn man sich im Unternehmens- oder Wirtschaftsumfeld unterhält, sind die Leute sehr viel optimistischer, sehr viel zupackender und sehr viel konkreter in dem Einsatz. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass deswegen dort die richtigen Entscheidungen auch getroffen werden können.
Sagt Henning Beck. Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Ich habe zu danken. Dankeschön.